Die European Tour 2024 ist zu Ende und sie endet mit Rekorden und mit einem Martin Schindler an Position 1 der Rangliste und damit auch der Setzliste für die Darts EM. Und mit einem Luke Humphreys, der ein etwas albernes Finale gegen Kim Heibrechts gewinnt. Wir haben aber nicht nur Humphreys, Heibrechts und natürlich auch viel Luke Littler im Angebot, sondern auch 5 neue WM-Teilnehmer und es geht auch nochmal um Pinguine. Voller als ein sogenannter Amtmann, die neue Checkout-Folge. Viel Spaß dabei.
Hier ist Checkout, der Sport1 Darts Podcast mit Kevin Schulte und Micha Wattenberg.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Checkout, dem Sport1 Darts Podcast. Wir melden uns zurück mit natürlich wieder einigen Themen. Der European Tour Abschluss in Prag und die EM-Vorschau für Dortmund in dieser Woche stehen im Fokus. Das Turnier wird auch wieder übertragen von Sport1. Am Donnerstag geht es los. Die perfekte Einstimmung gibt es jetzt natürlich im Podcast. Ich bin Kevin Schulte und an meiner Seite Micha Wattenberg. Hi.
Ja, hallo Kevin. Ich freue mich hier. Neue Woche, neues Glück, mit dir gemeinsam diese Folge begehen zu können. Es gibt so unfassbar viel zu besprechen. Du hast damit schon wirklich gut losgelegt im Cold Opener. Man muss sagen, die European Tour hat einen absolut würdigen Abschluss gefunden.
Ja, das kann man so sagen und vor allen Dingen auch einen verrückten Abschluss gefunden. Also das Finale war in gewisser Art und Weise verrückt, konnte jetzt aber sportlich nicht mit weiten Teilen des Restwochenendes mithalten, um es mal so zu formulieren. Wir hatten jetzt auch nicht die große deutsche Geschichte, war ja eines der wenigen Turniere tatsächlich ohne einen einzigen deutschen Vertreter in der finalen Session. Aber es hatte trotzdem einige Geschichten parat und wir haben jetzt auch ein Teilnehmerfeld stehen für diese Woche European Championship in Dortmund. Wir haben auch da knackige Erstrundenpartien über all die werden wir dann im weiteren Verlauf dieser Folge noch sprechen. An der Stelle aber, bevor wir jetzt reingehen und mit Prag anfangen, natürlich die Info. Diese Folge gibt es am Mittwoch oder vielleicht am Donnerstag, wann auch immer ihr einschaltet, natürlich auf allen gängigen Podcast-Portalen, aber immer ab mittwochs die erste Folge von Checkout. Und für alle Patreon-Supporter heißt das aber, ihr seid schon früher dran. Ihr bekommt die Folge schon immer kurz direkt nach der Aufzeichnung und dementsprechend habt ihr dann einen kleinen Vorteil. Für 3,57 Euro inklusive der Mehrwertsteuer im Monat seid ihr dabei. Wir danken allen Supportern sehr dafür, für die Unterstützung der vergangenen Monate. Und ansonsten bleibt noch die Info, wir haben Discord-Channel, Instagram, Twitter, da sind wir auch vertreten und wir freuen uns da auch immer über Austausch. Und dann gibt es natürlich auch noch die Info zum Sport1 Darts Newsletter, da bekommt ihr dann auch immer die Sendehinweise, unter anderem ein paar Links zu Artikeln etc. Und in dieser Woche wird ja auch Sport1 die EM in Dortmund 4 Tage übertragen.
Dann lass uns jetzt aber reingehen und beginnen mit den Czech Darts Open European Tour Event Nummer 13, stattgefunden in Prag. Es war das letzte Turnier auf dem Weg zur EM, das drittletzte Pro Tour Event vor der WM. Und man muss sagen, du hast es angesprochen, es war in weiten Teilen verrückt. Gerade dieser Sonntag war irgendwie, fand ich, die European Tour in seiner schönsten und reinen Form. Also es war ein European Tour Event, was mir persönlich zum Zuschauen so viel Spaß wie lange nicht mehr gemacht hat. Also das heißt nicht, dass es mir sonst keinen Spaß macht, aber das war einfach wirklich nochmal, das war herausragend. Also wir haben so viele Geschichten da gesehen und allen voran, ich sag mal, die ganzen Stories um Luke Littler, über den wir gleich nochmal on Detail sprechen müssen, das war schon Wahnsinn.
Und man muss trotzdem sagen, ja, Luke Littler hat jetzt nochmal auch Rekorde gebrochen. Michael van Gerven bei der 1-6-Niederlage hat auch einen Rekord gebrochen. Also es war ein rekordverdächtiges Wochenende in Prag. Und trotzdem ganz wichtig dabei, weshalb man, glaube ich, jetzt dieses Turnier so extrem gefeiert hat, war auch, dass man diesen offenen Turnierbaum in der oberen Hälfte hatte, dass man wirklich große Überraschungen gesehen hat, wie wir sie in der European Tour Geschichte auch immer mal wieder gesehen haben. Sie sind aber in diesem Jahr dann auch seltener geworden durch den neuen Modus. Es gibt dann eher immer dieselben Teilnehmer und deshalb war jetzt auch dieses Turnier in Prag, also das auch einer der Gründe dafür, dass es so viel Spaß gemacht hat, jetzt abseits der Rekordverdächtigen und nicht nur Verdächtigen, der Rekord-Averages von Littler, Humphreys, Van Gerven etc. war es trotzdem auch deshalb ein cooles Turnier, fand ich.
Bevor wir jetzt aber gleich mit dem Stichwort Luke Humphreys reingehen und damit die Analyse von diesem European Tour Event starten werden, müssen wir nochmal ein paar Namen nennen. Gary Anderson, Ryan Joyce, Rob Cross, Gervin Price, allesamt abgesagt für dieses Turnier, als Ersatz mit dabei Alan Suter, Florian Hempel, Kim Heibrechts, ein Kuriosum, direkt in Runde 2 für Rob Cross gestartet. Kim Heibrechts, der sich ansonsten in diesem Jahr für kein einziges European Tour Event hat qualifizieren können. Also wäre er hier jetzt nicht nachgerückt und hätte den Run der Saison aus seiner Sicht gestartet, dann wäre die European Tour in diesem Jahr komplett ohne Kim Albrechts von dann gegangen. Mike Kuijvenhoven direkt in Runde 2 für Price reingekommen, kein Trikot mit dabei, keine Darts, hat deshalb mit Barney Darts gegen Barney gespielt. Also das waren auch schon wieder so ein paar Geschichten der European Tour, aber damit soll es das sein und wir sprechen jetzt über Luke Humphries. Wir müssen mit ihm beginnen, denn bei all dem, was passiert ist, was ein Pavel Drehtl vollbracht hat, was ein Luke Littler ins Board gebrannt hat, Luke Humphries ist trotzdem am Ende der Mann, der dieses Turnier gewinnt und das mit einer unfassbar konstanten Leistung. Alles zwischen 100,68 und 108,56 Punkten im Schnitt.
Und anders als viele Champions, über die wir ja dann auch immer gesprochen haben und so dieses eine oder die zwei Spiele rausgefiltert haben, wo es wirklich eng wurde, wo dann klar war, ja, das kann ein Champion-Turnier werden, weil man auch mal ein bisschen was überstanden hat. Das musste Luke Humphries gar nicht. Er hatte diesen harten Test im Halbfinale gegen Luke Littler, ein 7-4, was auch gut und gerne in den Decider hätte gehen können. Also da fehlte Littler jetzt nicht viel. Ansonsten waren das allesamt sehr klare Siege. Die Leckbilanz in diesem Turnier von Luke Humphries steht bei 33-11. Also 75% der Lecks, die gespielt wurden, hat Humphries gewonnen. Statistisch gesehen also jedes zweite Anwurfleck des Gegners auch gezogen, wenn man so will. Es begann gegen Richie Attehouse mit einem 6-2 und es ging dann weiter gegen Gian van Veen, ebenfalls 6-2 gewonnen und dann in der finalen Session auch Mike de Decker klar mit 6-2 bezwungen. Littler dann eben dieses 7-4 und das Finale gegen Kim Albrechts werden wir jetzt auch nochmal ein bisschen detaillierter analysieren. Aber also 33-11 ist schon eine krasse Leckbilanz als Champion, wird aber auch seiner Leistung nur gerecht, muss man so konstatieren.
Ja, definitiv. Also Luke Humphries, der hat eben gespielt wie ein Weltmeister und mit diesem Titel spielt er sich eben auch in einen relativ elitären Kreis von Spielern, die 7 oder mehr Titel auf der European Tour schon haben gewinnen können. Und in diesem Kreis, da finden sich halt Namen wie Michael van Gerwen, Peter Wright, Gervin Price, Dave Chisnell und jetzt Luke Humphries. Also dieser Kreis, der besteht aus 5 Spielern und das war's dann eben auch. Und da ist ein Luke Humphries jetzt mit drinne, aber halt auch vollkommen gerechtfertigt. Also es war schon wirklich gut. Also man geht so schnell über diese Leistung rüber, aber ich meine, der spielt 100, 106, 103, 108, 105. Das ist einfach unfassbar konstant und gerade auch dieses Spiel gegen Luke Littler musste er dann halt ziehen, wusste, dass er da ja mit eins seiner besten Spiele bringen muss, weil Littler halt in einer überragenden Form war und das hat er eben gemacht und das zeigt eben, dass Humphries im richtigen Moment doch nochmal den richtigen Gang finden kann.
Sprechen wir dann jetzt auch vor allen Dingen mal über dieses Finale gegen Kim Albrechts, also gegen Luke Littler. Das vorgezogene Endspiel im Prinzip im Halbfinale gewonnen. Luke Littlers Turnier werden wir gleich eh nochmal so ein bisschen detaillierter analysieren müssen, weil da war ja noch einiges Krasses dabei. Aber dieses Finale sollten wir jetzt auch nochmal kurz würdigen. Gegen Kim Albrechts 8-1 gewonnen gegen einen Gegner, der von Anfang an im Prinzip die weiße Fahne gehisst hat. Das auch so in der Selbstverständlichkeit runterzuspielen, das wurde mir fast ein bisschen gering geschätzt, so gestern, als man dieses Spiel betrachtet hat, weil es natürlich viel auch davon gelebt hat, dass Albrechts einfach so overwhelmed war von seiner Appearance in diesem Finale, dass er gar keine Gegenwehr mehr hatte und von Anfang an wusste, er hat keine Chance. Und Humphries spielt es fast wie ein Roboter, ne?
Ja, also es wäre eher erwartbar gewesen, wenn man weiß, Albrechts hat dieses Spiel schon in gewisser Weise vor dem Anwurf aufgegeben und es ist schon klar, wie der Sieger heißt. Dann, ich meine, Albrechts spielt 86 Punkte im Schnitt, dann hätte, glaube ich, jeder das verstanden oder eher drauf getippt, dass jetzt, keine Ahnung, Luke Humphries hier mit 92, 93 halt irgendwie durchkommt und sich die Dinge halt irgendwie holt, weil es sowieso klar ist. Dann aber trotzdem mehr als 105 zu spielen, wie ein Roboter da, du hast es gesagt, Leck für Leck einfach reinkommen, scoren, beenden und am Ende das Ding mit 8-1 so klar zu ziehen, das ist dann schon irgendwie, es zeigt auch, dass, ja, Luke Humphries, also wenn er sich gar nicht zu sehr konzentriert und einfach nur sein Ding runterspielt, ohne dass er da alles anspannen muss, dann ist halt das Grundniveau 105 und das kann einem schon fast ein bisschen Angst machen.
Also Props gehen raus an Luke Humphries, den verdienten Sieger von Prag und damit ist er ja auch in der European Tour Order of Merit nochmal nach oben geschnellt, aber nicht vorbeigekommen an Martin Schindler, der die 1 geblieben ist. Darüber sprechen wir gleich auch noch. Machen wir jetzt die Finalisten so ein bisschen rund, indem wir auch mal das Turnier von Kim Halbrechts würdigen. Du hast es gesagt, als dritter Nachrücker auf der Liste dann erst nachträglich ins Turnier gekommen. Und da hatte er natürlich dann schon den Vorteil, dass er in Runde 2 erst einsteigen musste und die Setzlistenposition von Gervin Price hat übernehmen können. Er gewinnt dann gegen Luke Woodhouse sein Auftaktmatch in der Runde der letzten 32 mit 6-5. Da muss ich schon sagen, hatte ich ihn nicht vorne gesehen. Also das war dann schon eher eine kleine Überraschung, dass er es gewonnen hat. Und danach war dann klar, hier ergibt sich eine einmalige Chance, weil ja schon nach der Runde der letzten 32 bis auf Ricardo Pietrzko in der oberen Turnierhälfte alle gesetzten Spieler raus waren. Und Kim Halbrechts dann eben in der dritten Runde, also in seinem zweiten Spiel gegen den tschechischen Qualifikanten Pavel Drittel ran durfte, muss man sagen, anstatt gegen einen Kallen oder gegen einen Rock. Da kam er auch noch durch und dann auch gegen Jermain Vatimena gewonnen mit 6-4 zum Auftakt der Abendsession oder in seinem ersten Spiel am Sonntagabend. Und dann eben noch einen weiteren Niederländer bezwungen mit Nils Sonnefeld im Halbfinale 7-6. Auch da habe ich ihn nicht vorne gesehen. Auch da war es eher ein überraschender Sieg, weil der Spielverlauf eigentlich total zugunsten von Sonnefeld war. Der hat einfach sehr viel liegen gelassen in entscheidenden Situationen und war dementsprechend dann auch sehr gebrochen. Nicht ganz so gebrochen wie Jermain Vatimena, also der ist auch ordentlich abgestiefelt da von der Bühne, aber ja, Kim Halbrechts nutzt einfach diese einmalige Chance, ohne dass er jetzt wirklich in seiner Prime wieder war, wie vor 7, 8, 9 Jahren, als er da auch mehrere Finals erreichen konnte auf der European Tour. Es war dann einfach ja eine Chance, die er genutzt hat.
Ja, da sind wir eben immer wieder bei diesem Punkt. Wir drehen uns in den Folgen im Kreis. Es ist halt, du musst einfach die Siege einfahren und es geht nicht unbedingt da immer darum, die Siege schön einzufahren. Also da sind dann einfach halt auch die Ergebnisse wichtiger als die Leistung.
Und interessant auch, also sein letztes Finale liegt ja 7 Jahre zurück. Es waren die International Darts Open 2017, das Turnier in Riesa, wo Halbrechts im Finale gegen Peter Wright verloren hat. Und ich habe mir jetzt gerade nochmal angeschaut, wer denn damals so im Turnier überhaupt dabei war. Da gibt es aus deutscher Sicht einen Bernd Reuth, der qualifiziert war. Max Hopp war als einziger in Runde Nummer 2 und Martin Schindler hat in Runde 1 damals mit einem 86er Average gegen einen gewissen Richie Corner verloren. Ich habe noch nie von Richie Corner gehört und ich bin selbst überrascht, weil 2017 jetzt nicht so lange zurückliegt. Da habe ich schon Darts verfolgt, aber der Name ist mir überhaupt kein Begriff.
Ja, ich, also mich musst du damit...
Muss man um die Ecke denken bei Richie Corner.
Ja, das ist leider nicht drin. Also 2017 war ich noch gar nicht im Dartsport unterwegs. Da musst du dir mal überlegen, das letzte European Tour Finale von Kim Halbrechts, das war in der Zeit, bevor ich zum Dartsport gekommen bin. Und jetzt, so viele Jahre später, erreicht er hier sein 6. European Tour Finale. Also wirklich, das ist doch Wahnsinn.
Ja, vor allen Dingen auch krass. Dennis Nilsson gegen Ron Meulenkamp war damals ein Viertelfinale und Meulenkamp hat gewonnen, hat dann gegen Wright verloren und Wright schlägt im Finale dann eben Kim Halbrechts. Gut, an der Stelle würde ich sagen, Kim Halbrechts leider nicht für die EM qualifiziert. Dafür hätte er noch auch Humphreys schlagen müssen, aber das wäre auch wild gewesen, wenn er sich nach Dortmund spielt, ohne für ein European Tour Event sportlich qualifiziert gewesen zu sein. Das wäre Wahnsinn gewesen.
Das wäre vogelwild gewesen. Also ein bisschen hätte man es natürlich, ja, mit einem Auge zumindest hätte man drauf geschaut und hätte man es gehofft, weil es dann halt wieder so eine absurde Story gewesen wäre, die gefühlt nur der Dartsport schreibt. Aber auf der anderen Seite hat halt Luke Humphreys dieses Finale komplett verdient gewonnen. Darüber müssen wir nicht reden. Und ich würde sagen, hinter Kim Halbrechts machen wir jetzt einfach einen grünen Hurricane hinter und gehen jetzt zu Luke Littler. Über den müssen wir nämlich auch sprechen. Denn das Erste, was einem ins Auge sticht, ist, wenn man an Luke Littler an diesem Wochenende denkt, Turnier-Average 110,87 Punkte. Das ist absoluter Wahnsinn.
Ja, und meine Damen und Herren, wie kann man denn mit einem 110er Turnier-Average am Ende nicht mal im Finale stehen? Und Kim Halbrechts hat es geschafft mit einem Average, der turniertechnisch, ich weiß jetzt gerade nicht, aber bestimmt so 17, 18 Punkte niedriger liegt als der von Luke the Nuke. Der kommt rein gegen Nathan Aspinall, natürlich auch eine saftige Auftakthürde, gewinnt er ganz klar und vor allen Dingen da auch schon mit einem 110er Average und dann setzt er noch einen drauf am Sonntagnachmittag gegen Damon Hatter. Also Littler gegen Hatter sind auch immer wirklich knaller Spiele. Eines hat ja Hatter gewonnen, ein ziemlich wichtiges im Viertelfinale der UK Open, auch eines der knackigsten Spiele in diesem Jahr, muss man sagen. Aber dieses war ebenso knackig, denn Littler mit 116,51 neuen Turnierrekord gesetzt und Hetter selbst, der spielt knapp 106 Punkte. Am Ende ist es aber Littler, der einen Zehner zum Match dann nochmal reinflügt und hier wirklich gezeigt hat, was eine Hake ist. Wahnsinn.
Ja, ich find's einfach wirklich geisteskrank, so muss man es sagen, was einen Luke Littler da abreißt. Also man muss sich überlegen, der Junge ist seit circa 10 Monaten auf der Tour unterwegs. Er hat gefühlt kaum irgendwelche Angriffspunkte, also nicht mal, was wir jetzt vor 1-2 Wochen angesprochen haben, dass sich ein Dimitri Vandenberg schwer tut, gegen einen guten Freund Mike De Decker zu spielen oder wie bei Price gegen Clayton. Also ich sag mal, Luke Littler und Nathan Espinel sind ja schon relativ gut, sind auch im selben Management, kennen sich da schon länger. Nicht mal das ist irgendwie was Luke Littler groß zu schaffen macht. Spielt da 110,43, das war zu dem Zeitpunkt der Turnierrekord. Dann bricht er seinen eigenen Rekord gegen Damon Hatter mit diesen 116,51 Punkten. Also das sind Zahlen, die sind ja jenseits von Gut und Böse. Und dann war die Messe ja noch nicht gelesen. Dann sprechen wir über das Viertelfinale gegen Michael van Gerwen. Dort spielt er wieder 110 plus, 110,57. Und ich muss sagen, es war definitiv eines der besten Spiele, die ich jemals live gesehen habe. Dieses Spiel hat so unfassbar viel Spaß gemacht, einfach zuzuschauen. Das war Wahnsinn. Und ich meine, Prag ist kaum noch aus dem Jubeln rausgekommen. Es war der höchste kombinierte European Tour Average von 222,76 Punkten. Und es war der höchste Losing Average von Michael van Gerwen auf der European Tour, 112,19 Punkte. Du hast es eben gesagt, wie kann man denn 110 Punkte im Turnierschnitt spielen und das Finale nicht erreichen? Dazu muss man aber auch sagen, wie kann man denn als Michael van Gerwen mehr als 112 Punkte spielen und damit rausgehen mit 1-6? Also das ist doch gestört.
Du hast komplett recht, dass es eines der besten Spiele war, was wir alle je live gesehen haben, weil es gab noch nicht so viele bessere. Alleine wenn man den Average miteinander kombiniert und auf der European Tour war es jetzt tatsächlich dann ein Rekord, auch ein Losing-Rekord von Michael van Gerwen. Aber trotzdem natürlich, es war jetzt auch kein Spiel, was irgendwie in die Geschichtsbücher eingehen wird, weil es natürlich jetzt nicht irgendwie ein WM-Halbfinale gewesen ist oder so. Und ich glaube auch, was eine Rolle spielt, weil wir solche Spiele auch dank Luke Littler immer häufiger sehen werden. Deswegen, wahrscheinlich in einem Jahr wird man sich kaum noch daran erinnern. Aber das macht es ja auch so krass, ne? Und das macht es auch so irre gut, wie besonders, wie diese Leistungen jetzt fast zur Normalität geworden sind von einem Luke Littler, aber auch von einem Luke Humphries, punktuell auch wieder von einem Michael van Gerwen, der jetzt eigentlich in den letzten Wochen auch wieder gute Signale gesendet hat, auch nachdem er ja gegen Gurney so abgestraft worden ist und da so halb unfit gespielt hat beim Grand Prix, dann hat er ein Turnier gewonnen auf der Pro Tour, jetzt hier auch wieder Teil eines überragenden Matches gewesen und trotzdem, Littler ist einfach die Spur besser. Und der Einzige, der Littler aktuell gefährlich wird, ist Luke Humphries. Und da haben wir in dem Halbfinale eben gesehen, dass Luke Littler da hinten raus dann ein paar Doppel hat liegen gelassen. Ansonsten wäre auch das übrigens ein 110-112er Average gewesen. Und dann hätte er es auch gewinnen können. Aber auch hier müssen wir noch im Konjunktiv sein, weil Humphries so stark war. Ich glaube, der hat ja die ersten 5-6 Legs, die er gewonnen hat, im ersten jeweils gecheckt. Und dementsprechend Das ist so irre, was die beiden gespielt haben. Also dieses Spiel gegen MVG sticht ein bisschen raus, auch wegen dieses kombinierten Averages. Aber noch beeindruckender fand ich eher sogar das Humphries-Match.
Fast so beeindruckend wie die Formulierung halb unfit eben, um zu sagen, dass van Gerwen nur halb fit war, fand ich sehr, sehr gut. Aber du hast recht, also es war, ja, es ist absoluter Wahnsinn. Dieses Spiel gegen Humphries, du hast es angesprochen in der Anfangsphase. Ich glaube, die ersten 5 Legs hat Humphries alle mit dem ersten Dart gecheckt. Und wenn man sich mal nur die Darts pro Leg anschaut in dieser Anfangsphase, 14, 12, 12, 13, 13, 11, 11, das ist so Wahnsinn, das ist so unfassbar, was die dort gespielt haben. Und du hast recht, es wird halt aktuell mittlerweile, wir befinden uns da gerade ja im Sprung zu einer neuen Zeitrechnung, es wird einfach so mittlerweile fast zum Standard. Es hat nicht mehr diese Riesenstrahlkraft bei so einem European Tour Event, weil es nicht das ganz große Turnier ist, aber es ist eben auch so kurzweilig, weil das halt gefühlt immer wieder vorkommt und immer wieder getoppt wird von diesen 2, 3 Spielern, die das auch immer wieder produzieren können.
Ich meine, es gab eben in der Geschichte des Dartsports 2 Spieler, die das auch geschafft haben. Michael van Gerwen in seiner Prime, wo er alles gewonnen hat, alles dominiert hat, und natürlich Phil Taylor, der dutzende Spiele in Folge, man muss sich das immer noch zu Gemüte führen, dutzende Spiele in Folge mit einem 100-Plus-Average auf der WM-Bühne gewonnen hat. Jahresübergreifend und solche Scherze. Und trotzdem ist der Unterschied, und deshalb ist es mit Fug und Recht eine neue Zeitrechnung, wir haben einfach mehrere Spieler, die das können. Das ist das Coole.
Du hättest doch damals mit 112 Punkten im Schnitt keine Spiele verloren. Auch nicht im Viertelfinale auf der European Tour. Auch nicht im Finale. Also das wäre der absolute Oberhammer gewesen, mit mehr als 110 Punkten im Schnitt ein Spiel zu verlieren. Und das macht's eben so interessant, dass es jetzt eben viele Spieler gibt, die in der Lage sind, sowas zu produzieren. Vielleicht noch nicht so viele Spieler, die in der Lage sind, das auf der European Tour oder bei den Major-Turnieren zu produzieren. Aber wenn wir uns mal die Players Championship-Turniere anschauen, ich meine, wir reden hier regelmäßig über Spieler in dem Dunstkreis der Top 30, 40 oder 50 der Welt, die 110, 115 oder wie neulich Richie Etos 120 Punkte im Schnitt spielen. Das ist einfach absoluter Wahnsinn, wo sich der Dartsport aktuell hinbewegt. Und für den neutralen Beobachter und Zuschauer macht es einfach nur Spaß.
Und mit diesen Worten würde ich das Thema erstmal abmoderieren und wir kommen jetzt so ein bisschen mehr auf den Boden der Tatsachen. Da sprechen wir über die Deutschen, die durchaus auch die ein oder andere passable und auch richtig gute Leistung dabei hatten. Da würde ich als erstes mal nennen Martin Schindler. Ja, für ihn jetzt sicherlich nicht der beste Run oder so, weil er im Achtelfinale rausgeht gegen Mike de Decker, aber hat ein gutes Turnier gespielt und vor allen Dingen ein überragendes Match absolviert gegen Peter Wright, wo am Ende 102,94 Punkte stehen, was richtig stark ist, natürlich trotzdem immer noch so ein, zwei Darts pro Leg schlechter als die Averages, über die wir gerade gesprochen haben. Aber ich finde, es erzählt nur die halbe Geschichte, denn gegen Peter Wright so mit dieser Selbstverständlichkeit zu agieren, nachdem Peter Wright das erste Leg gewinnt, dann 6 Legs in Folge zu ziehen, dann auch ein 144er Checkout zum 4:1 mitzunehmen und damit im Prinzip Wright ein letztes Mal zu zeigen, dies ist meine Bühne heute, das ist Martin Schindler 2024. Vor allen Dingen auch 6 von 7 auf die Doppel, überragende Bilanz und hat mich sehr gefreut für ihn, weil er damit jetzt auch nochmal, obwohl er dann am nächsten Tag gegen de Decker verliert und zwar klar verliert mit 6:2, er hat damit nochmal gezeigt, welche Entwicklung er in diesem Jahr allen voran auf der European Tour Bühne genommen hat.
Ja, er hat einfach das, was er potenziell spielen kann, auch gezeigt und das musst du auch erstmal so machen, auch gegen einen Peter Wright. Ich meine, Peter Wright hat jetzt auch nicht schlecht gespielt, so muss man es sagen, und das war einfach richtig gut von Martin. Und dann gegen Mike de Decker, da war der Spieß halt umgekehrt, also Martin hat auch da nicht schlecht gespielt, spielt knapp 100 Punkte im Schnitt, de Decker halt bei 104,6 Punkten, hat dann so diese paar guten Momente, wo er da eine 156 checkt, eine 124, dann steht es 3:1 für de Decker. Es gab dann noch Chancen für Martin, die Partie nochmal ausgeglichen zu gestalten, aber es war schon auch halt einfach stark von de Decker. Und da, ich sag mal, ich will mich jetzt hier nicht wiederholen, aber da sind wir eben bei diesem Punkt, es gibt halt so viele Spieler, die wieder ein gutes Spiel bringen können, auch Mike de Decker aktuell, ich sag mal, der Junge strotzt ja vor Konfidenz, deswegen, also, ja, es ist keine Schande, dann da rauszugehen.
Wir hatten einen zweiten Deutschen im Achtelfinale, auch er ist im Achtelfinale rausgegangen, Ricardo Pietrzko, gewann zunächst in seinem letzten Spiel vor dem 30. Geburtstag gegen Martin Lukman mit 6:5 am Samstag. Das war erneut das starke Bühnengesicht von Ricardo, der die Partie dreht nach 0-2 und 2-4 Rückstand und im Decider dann auch 6 perfekte Darts spielt, also ein super Timing. Das hatte er dann allerdings nicht mehr gegen Nils Sonnefeld. Ihm muss eigentlich ein Break gelingen zum 1-0, dann wäre die Partie mutmaßlich anders gelaufen. So kommt Sonnefeld gut rein und kann direkt seinerseits einen Break setzen zum 2-0, bestätigt das, führt 3-0, führt später 4-1, führt 5:2 gegen den Deutschen. Und dann kommt nochmal eine starke Phase von Ricardo, der auch dann ein paar Matchstarts von Nils Sonnefeld überlebt und einen Decider erzwingen kann. In dem allerdings spielte Sonnefeld gut zu Ende mit einem 13-Data und Ricardo wirkte an seinem 30. Geburtstag, das war dann sein erstes Spiel mit der 3 vorne, wirkte ein bisschen zu verkopft, ein bisschen sehr verbissen wirkte es. Also er hatte nicht ganz die Freiheit, die er in anderen Partien, gerade bei der European Tour in diesem Jahr auch oft hatte.
Naja, Ricardo wird auch das Draw gesehen haben, wer da eben noch so potenziell drinne ist. Und wenn wir dann jetzt über Nils Sonnefeld, Kim Heibrechts im Halbfinale sprechen, Kim Heibrechts im Finale, da wird Ricardo sich halt eben auch ausgemalt haben, dass er in einem weiteren European Tour Finale hätte stehen können. Also ich glaube schon, dass er sich da Chancen ausgemalt hat und dann vielleicht nicht so ganz frei war. Lass uns bitte einmal noch ganz kurz über den Decider sprechen. Du hast gesagt, der 13er von Sonnefeld, was ich beeindruckend fand von Sonnefeld, war, er hatte in diesem Decider einen perfekten ersten Dart. Mit seinem ersten Dart hat er kein einziges Mal das angestrebte Ziel verpasst, trifft viermal mit dem ersten Dart die Triple 20, checkt dann zum 13er mit dem ersten Dart auf der Doppel 20. Also das war wirklich ein Decider bei eigenem Anwurf, wie du dir das vorstellst. Also da die Nerven so zusammenzubehalten für dein erstes European Tour Viertelfinale mit einem perfekten ersten Dart in diesem Leck, das ist schon Wahnsinn.
Und danach fairerweise, wo wir bei Sonnefeld gerade sind, er hat ja danach auch Johnny Clayton geschlagen, der zwar ungesetzt war, aber jetzt kein typisch umgesetzter Spieler. Also das war ja dann schon noch eine dicke Überraschung. Die musste übrigens Heibrechts nicht schaffen, fairerweise. Ne? Also Heibrechts dann ja wirklich auch Spieler seiner Güterklasse geschlagen im Turnierverlauf. Sonnefeld an Clayton vorbeigekommen, den deutlich auf ein niedriges Niveau runtergezogen. Das war echt ein ganz schlechtes Spiel mit Mitte 80. Ja, und dann für Sonnefeld eben sehr bitter, dass er im Halbfinale gegen Heibrechts rausgeht mit Matchstart und vor allen Dingen mit der Qualifikation für die EM auf dem Tacho. Die hätte ja in dem Fall es schon gebracht, wenn er im Finale gewesen wäre. War ja anders als bei Heibrechts. Sonnefeld hätte eine Finalteilnahme zum Leidwesen dann von Dirk van Dijvenbode gereicht. Aber wir bleiben jetzt erst nochmal bei den Deutschen, machen da das Feld rund und sprechen auch über Gabriel Clemens, der gegen Brandon Dolan sehr ungefährdet gewonnen hat mit 6:1 am Freitag und dann gegen Damon Hatter 3:6 verliert, auch da jetzt nicht so ganz nah am Sieg war. Er führte 2:1, aber Hatter war auch richtig stark an diesem Wochenende und Hatter wäre auf jeden Fall einer gewesen in der oberen Turnierhälfte, den wir da sicherlich im Finale auch gesehen hätten.
Ja, Hatter wirklich nicht verkehrt unterwegs gewesen, auch gegen Gabriel Clemens sehr, sehr ordentlich gespielt, reißt diese Partie so ein bisschen an sich, als er 107 Punkte zum 3:2 und Break checkt. Hinten raus hat Hatter einfach dann noch das bessere Timing. Es war von Gaga jetzt keine verkehrte Partie, muss man sagen, aber ja, Damon Hatter hier einfach schon der stärkere Spieler gewesen. Eben wie Gabriel Clemens auch in Runde 1 durfte Florian Hempel ran. Der unterliegt Alan Suter mit 2:6. Das war eine verkorkste Partie. Florian Hempel schnell 0:5 hinten gelegen. Dann spielt er nochmal zwei starke Lecks, aber insgesamt war das zu wenig, muss man sagen. Zu viel Streuung in seinen Darts drinne. Aber das Positive, und das wird er da selber auch rausziehen, diese Teilnahme bringt ihm eigentlich ziemlich sicher dann die WM-Quali oder zumindest schon nochmal 2-3 ganz große Schritte näher.
Es sind hier nur noch 2 Turniere zu gehen bei den Players Championships und er hat jetzt 2.500 Pfund Vorsprung auf Mike Kölfenhofen, auf den ersten nicht qualifizierten Spieler über die bereinigte Pro Tour Order of Merit. Und vor allen Dingen hat er noch einige Spieler zwischen sich und Kölfenhofen, 6 an der Zahl. Dementsprechend, ich lege mich fest, das wird reichen, auch wenn er beide Erstrunden verliert. Sollte er noch ein Spiel gewinnen bei diesen 2 Turnieren, dann ist es sowieso alles safe. Florian Hempel, ich denke, da kann man es kurz machen. Die Diagnose fällt eigentlich leicht aus. Die Teilnahme war schon so wichtig, dass er, glaube ich, nicht mehr die größte Spannung hatte für dieses Spiel oder aufbringen konnte. Also war so ein plötzlicher Spannungsabfall, den man da bemerkt hat und den er dann auch zu spät korrigieren konnte. Bei 0:5 hast du gegen den gut aufgelegten Suter dann nicht mehr viel auszurichten.
Dann lass uns hier mit den Haken hinter die deutschen Starter bei diesem Turnier machen und wir schauen nochmal auf so ein paar weitere Momente, die uns dieses Turnier hier beschert hat. Ein Moment, der uns, glaube ich, im Gedächtnis geblieben ist. In Runde 1, Jermaine Vatimena checkt 141 Punkte im Decider gegen Patrick Kovac. Die beiden, die sich so ein bisschen, ja, vielleicht dachte man erst nicht so gut leiden können dort auf der Bühne, dann aber relativ herzlich doch nach diesem 141er-Check waren. Aber das war schon ein Moment, der nicht so zu 100% zu dem Spiel vorher gepasst hat.
Ja, Vatimena und Kovac, das passt vor allen Dingen vom Tempo her nicht zueinander. Also Vatimena hat sich schwer getan, aber dann mit dem 141er Finish im Decider eine Duftmarke gesetzt und hatte ja auch wirklich ein gutes Turnier. Auch er aber einer der vielen Enttäuschten aus der oberen Turnierhälfte. Sicherlich im Vorfeld hätte Vatimena ein Viertelfinale sofort unterschrieben. So sieht er wahrscheinlich eher ein verpasstes Finale dann hinten raus, wenn er auf Prag blickt. Wir haben auch noch ein paar Enttäuschte, unter anderem Madas Rasma müssen wir nennen, der auch nochmal die Chance gewittert haben dürfte, irgendwie zu EM zu kommen, aber er war ganz schwach unterwegs und verpasst die letzte Chance auf die Quali bei der klaren Niederlage gegen Ratajski. Auch Rasma war ja einer der Nachrücker. Und ansonsten Runde 1 eher unspektakulär. Die Abendsession bis auf den Sieg von Peter Wright gegen Cameron Menzies hinten raus, das 6:5, das war ein spannendes Match und auch ein hochklassiges Match. Ansonsten waren es ja wirklich nur klare Ergebnisse, unter anderem auch so ein 6:0 von Raymond van Barneveld gegen Daryl Gurney. Barney war richtig gut, aber Gurney aktuell ja eigentlich nicht in so einer schlechten Verfassung, war ganz merkwürdig und Gurney wirkte auch ein bisschen zu sehr kumpelig mit Barney. Das war schon am Anfang so mit Sweet Caroline und so und Gurney hat überhaupt keine Verbissenheit in das Match bekommen, was ihm bei Gegnern wie Ross Smith etc. ja deutlich leichter fällt. Aber ich glaube, Gurney ist auch ein Spieler, wenn sein Gegner ein bisschen Emotion anbietet und so Gervin Price mäßig, dann fühlt er sich selbst auch wohler und geht dann da so ein bisschen mit. Aber das macht ein Barney halt nicht. Der hadert nur mit sich selbst.
Ja, und dann will vielleicht ein Gurney auch nicht so, wie soll ich sagen, unhöflich sein und da irgendwie so gegen reinpushen oder sowas, will da die Etikette wahren und das ist dann vielleicht so ein bisschen hier zum Leiden seines eigenen Spiels. An diesem Abend, wen hatten wir noch? Decker, der hat direkt das neue Selbstvertrauen gezeigt beim 6:1 Sieg über Brad Clayton. Dimitri Vandenberg, der verliert mit 2:6 gegen Johnny Clayton, verpasst damit die EM und hat eine wahre Horrorbilanz, so muss man es sagen. 12 Turniere gespielt, 7-mal erste Runde, 4-mal zweite Runde, 1-mal Achtelfinale. Das ist für einen Dimitri Vandenberg, einen amtierenden Major Champion bei der PDC, das geht gar nicht.
Das ist eine Peinlichkeit hoch 10, bei dem angepassten EM-Modus dieses Turnier zu verpassen. Wenn wir sehen, wie wenig Unterschiede es zwischen den Top 32 der Order of Merit gibt und den 32 Besten der European Tour Order of Merit, dann fällt das noch stärker auf. Und dann reden wir jetzt hier eben nicht über die 30 der Welt, sondern über einen Major Champion, über einen Major Finalisten, beides in diesem Jahr, der es nicht fertig bringt, auch nur einmal in eine finale Session zu kommen. Also Wahnsinn, das ist, gibt's für mich keine Erklärung. Das ist einer der größten Fails in den letzten Jahren, die mir so einfallen.
Ja, gerade mit, also du hast es angesprochen, gerade mit diesem neuen Modus. Also Dimitri Vandenberg musste ja nichts machen, um bei den European Tour Events mit dabei zu sein und das dann nicht zu schaffen, eigentlich mit dem Potenzial, was er hat. Das ist irgendwie schon krass, muss man sagen. Also, naja, wie dem auch sei, lass uns kurz sprechen über den Samstagabend. Der war dann ja schon wesentlich besser, was ich beeindruckend fand. Die letzten 5 Spiele haben die Sieger alle über 100 Punkte im Schnitt gespielt. Also da schon mal das Niveau wesentlich besser gewesen. Eine kleine Kuriosität, Clayton in seinem ersten Leg im Viertelfinale gegen Nils Sonnefeld checkt mit 29 Darts. In diesem Leg 20 Darts auf Doppel daneben von beiden zusammen. Das hört sich eher so nach einem Leg von dir an. Also das fand ich schon krass. Du schüttelst den Kopf.
Die Leitung gerade ganz schlecht. Kann ich gar nicht verstehen. Aber du hast irgendwie gesagt, ja, ich hätte auch noch viel Potenzial. Ne?
Ich habe gesagt, du hast viel Potenzial, genau. Ja.
Also tatsächlich, also Clayton Sonnefeld hatte ich auch schon gesagt, merkwürdig schwaches Spiel, aber Sonnefeld insgesamt einfach sehr stark unterwegs, dürfen wir nicht vergessen, obwohl er, ja, wie so viele in der oberen Hälfte am Ende nicht so richtig glücklich sind, obwohl es ein Halbfinale war. Aber es gehört auch dazu. Sprechen wir jetzt noch über die Tschechen, die 4 Tschechen. Da hatten wir einen ganz tollen Namen tatsächlich mit Pavel Drittl. Machen wir aber erstmal, das Beste kommt zum Schluss in dem Fall. Wir machen ja erstmal die 3, die in Runde 1 chancenlos ausgeschieden sind. Einmal Jiří Brecha, der gegen Richie Atthaus mit 2:6 verliert, mit ganz verrückten Darts unterwegs gewesen. Also das waren ja so kleine Zahnstocher. Ganz wild und mich erinnerte es daran, an so Kirmes-Auftritte, ne? Also wenn man da so drei Kanonen in die Hand bekommt.
Ja, so, also keine Ahnung, die wirkten ganz, ganz wild, als man die auch mal so von der Seitenansicht gesehen hat. Die wirkten wie so ein, weiß ich nicht, wie so ein Messing-Standard-Barrel, aber dann mit so einem Reflex-Point vorne drinne, den man dann aber noch selber mit dem Schleifstein nur noch auf 20% der Dicke runtergeschliffen hat. Also wirklich so Verkehrmiss, wo man irgendwie, weiß ich nicht, drei Ballons mit kaputt werfen soll, um dann den Plüschtiger zu bekommen. Aber ja, die Spitze ist irgendwie so dünn, dass sie, wenn du den Ballon nicht zu 100% perfekt triffst, irgendwie noch wieder zurückfedert und der Ballon gar nicht kaputt geht. Also so haben diese Darts gewirkt.
Dann hatten wir die zwei weiteren Tschechen mit Daniel Makowski, der gegen James Wade ein Leck gewonnen hat, und auch Michael Smejdat ein Leck gewonnen. Das war das erste, danach 6 verloren gegen Nathan Aspinall. Für Aspinall natürlich ein absolutes Geschenk im Kampf um die EM-Teilnahme. Er brauchte noch einen Sieg und bekam dann eben einen dann doch chancenlosen Host Nation Qualifier ausgelost. Wir hatten mit Pavel Drittel dann einen, der aber wirklich für eine der größten Stories in diesem Jahr, muss man fast sagen, gesorgt hat. Auf der European Tour Bühne ist er nämlich der einzige Host Nation Spieler bei allen 13 Turnieren, der über den Host Nation Qualifier dann tatsächlich nicht nur den Einzug in die zweite Runde, sondern sogar den Einzug in den finalen Tag geschafft hat.
Ja, es war irgendwie ganz kurios. Man konnte es nicht so richtig fassen. Natürlich gegen Joe Cullen hat man ihn eigentlich schon hinten gesehen. Gewinnt er in der ersten Runde mit 6-4. Keine Statistik spricht so wirklich für ihn, der am Ende aber trotzdem die Sensation schafft. Dann die noch viel größere Sensation gegen Josh Rock. Mit 6-5 gewinnt er in Runde 2. Hat einfach ein unfassbares Timing. Eine irre starke Doppelbilanz von 85%. 6 von 7 Darts getroffen. Am Ende Josh Rock, der eigentlich gegen die Darts den besseren Decider spielt, bei 80 Punkten kein Dart aufs Doppelfeld bekommt. Und dann ist es Pavel Drittel, der die 78 Punkte mit einem Dart auf Tops direkt rausnehmen kann. Und da hat man dann auch gesehen, was es ihm bedeutet hat. Von 84 und 83 Punkten im Schnitt konnte er sich dann sogar nochmal auf 90 Punkte gegen Kim Halbrechts steigern. Potenziell wäre hier vielleicht sogar noch was möglich gewesen, hat dann aber leider nicht mehr für den Einzug ins Viertelfinale gereicht.
Ja, das hätte ich auch gerne gesehen. Also Drittel gegen einen Vatimena, der von Leck zu Leck die Nerven verliert gegen das Publikum. Das hätte dann auch noch mal weitergehen können. Aber auch so schon wirklich eine tolle Leistung von Pavel Drittel gegen Kim Halbrechts. Auch noch mal, wie du sagst, das Spiel verbessert. Und am Ende, ja, ist es dann noch Halbrechts, der dann Mitte der 105 wirklich einen famosen Check dann zum Break schafft. Und dementsprechend für Pavel Drittel ein überragendes Wochenende. Das wird er nicht mehr vergessen. Aus tschechischer Sicht auch deshalb wichtig, dass es da so eine Cinderella-Story gab, weil ja mit Adam Gavlas und Karel Sedlacek die einzigen beiden Profis nicht dabei waren, wegen diesem dusseligen Qualifikationsmodus. Und da würde ich jetzt einfach mal einen Verbesserungsvorschlag meinerseits zum Besten geben. Ich hielte es für angemessen, dass bei diesen Turnieren, wo es eben diese klaren Local Heroes gibt, dass man irgendwie dazu übergeht und sagt, dass die zwei besten Spieler aus der Order of Merit eines Landes zwei dieser 4 Host Nation Qualifier Plätze einnehmen, aber sofern sie sich über den Tourcard Qualifier nicht qualifizieren, dann das eingespielte Geld nicht in irgendwelche Ranglisten zählt.
Das heißt gar nichts, auch wenn sie Spiele gewinnen und so weiter.
Genau, gar nicht, weil sie sich ja nicht qualifiziert haben. Und das wäre ja dann ein Vorteil gegenüber den Spielern eines Landes, die überhaupt gar kein ET-Event haben.
Also das fände ich persönlich nicht so gut, muss ich sagen, weil ich glaube, dass dadurch die Rangliste potenziell etwas halt verfälscht werden kann, weil du ja darüber, ich sag mal im Worst Case, lass doch dann mal irgendwie Adam Gavlas hier das Turnier gewinnen, dann hättest du ja 30.000 Pfund, die gar nicht irgendwo in die Ranglisten mit einfließen für das Turnier seines Lebens. Dann Gegenvorschlag, wenn man diese klaren, ich sag mal, Local Heroes mit in diese Turniere reinbekommen möchte oder ihnen zumindest nochmal die Möglichkeit geben möchte. Was hältst du davon, den Local Heroes eine Art zweite Chance zu geben und neben dem Tourcard-Holder-Qualifier, wo ja jetzt die verminderte Platzanzahl ist, sie auch noch beim Host-Nation-Qualifier mitspielen zu lassen?
Fände ich auch gut. Ich fände beides besser als die jetzige Regelung. Ich weiß nur halt nicht. Also das ist ja der naheliegendere Vorschlag, den wir auch, glaube ich, so oder so ähnlich sicherlich schon mal hier andiskutiert haben. Ich weiß allerdings nicht, ob das sonderlich fairer wäre, wenn sie jetzt eine zusätzliche Chance bekommen, weil auch da gilt, diese Art von Chance hat ja ein José de Sousa zum Beispiel nicht.
Du könntest dann aber sagen, das Preisgeld für die Qualifikation, also für die Teilnahme, geht nicht in die Rangliste, ähnlich so wie das bei Spielern sind, die ja auch nichts wirklich von sich aus machen mussten, also kein Qualifikationsturnier oder sowas überstehen mussten, um mit dabei zu sein, sondern das Preisgeld geht erst in die Rangliste, wenn sie dann ein Spiel bei dem Turnier gewinnen.
Ja, fände ich auch okay. Wie gesagt, ich fände alles besser als so. Jetzt hier ist es auch nicht so negativ aufgefallen, weil es ja trotzdem diese eine große Story eines lokalen Spielers gab. Aber zum Beispiel Österreich oder so, das fehlt total, ne? Dieser Falco-Walk-On von Mensur. Und ich will auch sagen oder mich dazu hinreißen lassen, das hätten gewisse Spieler dann auch schon verdient, wenn es die Spieler sind, die dann über die Karriere hinweg wirklich dann dafür sorgen, dass sie in dem Fall der Österreicher auch die einzigen sind, die ja überhaupt eine Order of Merit-Position haben. Und das ist ja bei den Tschechen jetzt nicht anders, ne? Und es ist eben deutlich schwieriger für einen Gavlas und Sedlacek durch diesen Flaschenhals-Tourkarten-Qualifier zu kommen, als dann eben den Host-Nation-Qualifier zu überstehen. Und sie wären jetzt abseits von Drittel sicherlich die auch mit Abstand stärksten Tschechen gewesen.
Lass uns dann jetzt noch einmal einen kurzen Blick wagen auf die European Tour-Saison als Ganzes, die jetzt ja auch abgeschlossen ist. Wir hatten 3 neue Rekorde, fand ich relativ beeindruckend. Wir hatten einen Rekord in dieser European Tour-Saison für die meisten 180er. 2893 180er sind in dieser Saison bei 13 Turnieren gefallen. Wir hatten einen Rekord für die meisten 100-Plus-Averages. 229 100-Plus-Averages wurden gespielt. Auch das stützt so unsere These, dass einfach das Niveau steigt, dass potenziell viel mehr Spieler in der Lage sind, immer wieder vereinzelt Superspiele zu zeigen. Und wir hatten die beste Checkout-Quote in diesem Jahr von 38,5%. Fand ich im Schnitt für die gesamte European Tour-Saison über alle Spiele schon echt beeindruckend.
Spielt sicherlich auch eine Rolle, dass es eben diesen neuen Modus gibt, weil der natürlich dafür gesorgt hat, dass wirklich sehr wenige starke Spieler dann eben bei den Turnieren nicht dabei waren. Und wir hatten natürlich Phasen in diesem Jahr, wo gewisse Topspieler wie auch ein Peter Wright, ich glaube Michael van Gerven war auch, dann wäre nach dem alten Modus mal kurz davor gewesen, dann auch in einen Qualifier zu müssen und solche Scherze. Und das war ja jetzt nicht der Fall. Dementsprechend, ich glaube schon, dass das eine Rolle spielt, weil man eben dafür gesorgt hat mit dem neuen Modus, dass die Besten oder 90% der Besten dann auch immer dabei sind und diese Tagesqualifier, die Tagesform dann eben für gewisse Spieler nicht so relevant war, weil sie eben in viele Qualifikationen gar nicht erst rein mussten.
Und damit gehen wir von der ET zur EM. Und du hast es vorhin schon mal angesprochen, es ist aus deutscher Sicht natürlich so die Schlagzeile des Wochenendes. Martin Schindler ist als Nummer 1 gesetzt bei einem PDC-Major-Turnier. Und Kevin, da habe ich direkt mal eine kleine Frage an dich. Wie viele verschiedene Spieler gab es schon bislang, die bei der European Darts Championship als Nummer 1 gesetzt waren?
Die EM gibt es jetzt so seit, weiß ich nicht, 14 Jahren, würde ich sagen.
Seit 2008.
Seit 2008, okay, 16 sogar schon. Dann muss man erst
Schindler mit eingefasst.
Ja, dann sind es, glaube ich, dann 17 Turniere. Ne? Dann muss man aber erst wissen, dass, ich glaube, für die ersten Jahre andere Quali-Kriterien galten, wo die European Tour Order of Merit nicht maßgeblich war für die Setzposition, weshalb ich sage, da war Taylor eigentlich konstant die 1. Vielleicht dazwischen gab es ja auch mal ein Jahr, wo irgendwann mal Colin Lloyd als 1 in die WM ging. Van Gerven war auf jeden Fall jahrelang auf der ET, als dann schon nach der ET gewertet wurde, war er jahrelang die 1, das weiß ich. Und da hat er ja auch die EM dauerhaft gewonnen, deswegen, also Taylor, Van Gerven sind obvious. Dann letztes Jahr war Chizzy, der ist in Runde 1 gegen Doby rausgegangen. Jetzt Martin, da wären wir bei 4. Ich glaube, davor müsste Luke Humphreys gewesen sein. Gervin Price war auch, glaube ich, ein Jahr. Dann sind wir bei 6. Also mir fehlt sicherlich noch irgendein Name. 7, 8. Ich sag jetzt einfach mal 8.
Es sind 7.
Ah, Mist.
Du hast recht, ein Name fehlte. Du hast es perfekt aufgeschlüsselt. Phil Taylor, 2008 bis 2013. Van Gerven, 2014 bis 2019. Dann fehlt dir ein Spieler für 2020. Gervin Price, 2021. Humphreys, 2022. Chisnell, 23. Und jetzt Martin, 24. Wer ist es für 2020? Der Name ist in diesem Podcast schon gefallen.
Das Corona, ja, das war doch irgendwie, da gab es doch nur zwei Turniere. Das war das doch. Mensch. War das Joe Cullen?
Ja, es ist Joseph David Cullen.
Das war nämlich komplett random. Aber das war ja, glaube ich, das Corona-geplagte Jahr, wo dann alles abgesagt wurde und wo man dann in Salzburg gespielt hat.
Also, du hast es wirklich bravourös gemeistert, muss man sagen. Also Respekt. Das hätte ich, ganz ehrlich, hätte ich nicht so hinbekommen.
Das Problem war, also geholfen hat halt zu wissen, dass es damals nicht diese European Tour Order of Merit maßgeblich gab für die Setzlistenposition. Und rausgerissen hat mich jetzt halt leider, dass ich dachte, irgendwie Lloyd wäre damals die Eins gewesen. Aber ich glaube, das müsste die WM 2008 gewesen sein. Und das war ja dann die WM 2007-2008, da gab es noch gar keine EM. Aber irgendwann war Colin Lloyd mal die Eins in der Setzliste und nicht Taylor bei der WM.
Dann lass uns jetzt über Veränderungen sprechen, die ein bisschen aktueller sind und die European Darts Championship in diesem Jahr betreffen. Denn wir haben Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr. Spieler, die quasi andere Spieler ersetzen. Luke Littler, Richie Edhouse, Gary Anderson, Jermaine Vatimena, Luke Woodhouse und Mike Dedecker sind in diesem Jahr mit dabei. Und Spieler, die im letzten Jahr bei der EDC waren und in diesem Jahr nicht mehr dabei sind, sind Christoph Ratajski, José de Sousa, Dimitri Vandenberg, Keen Barry, Madas Rasma und Brandon Dolan. Nur vier Spieler aus den Top 32 sind nicht mit dabei. Das sind Dimitri Vandenberg, Christoph Ratajski, Brandon Dolan und Ryan Joyce. Wichtiger Name fürs WM-Race.
Ja, und bis auf Vandenberg eben alle Spieler, die so rund um Position 30, 32 stehen. Also dementsprechend immer noch zu krass, dass Vandenberg es nicht geschafft hat. Dann lass uns doch mal gerne auf den Turnierbaum blicken. Der wird ja einfach nach der European Tour Order of Merit gefasst und da haben wir eben Martin Schindler in 1 gesetzt. Er wird spielen zum Auftakt gegen die 32 Dirk van Dijvenbode. Klingt jetzt auch nicht so nach dem leichtesten Los, aber trotzdem einer, den er im Sack haben dürfte, wenn man so die aktuelle Form sich anschaut. Dirk natürlich deutlich besser geworden jetzt als in diesem völlig verkorksten letzten Jahr vor allen Dingen, also so seit Mitte des Jahres schon auch ein gefährlicherer Spieler wieder, aber noch weit weg von seinem Gardemaß. Dann haben wir Gervin Price gegen Daryl Gurney, die 16 gegen die 17. Dann haben wir Sir gegen Van Barneveld. Van Barneveld ist mir übrigens gerade eingefallen, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber natürlich war es die WM 2007, die Barney gewonnen hat gegen Taylor. Davon hast du ja schon mal was gehört, auch wenn du damals noch sehr, sehr jung warst.
Davon habe ich schon mal was gehört, ja.
Aber es war ja so, ist mir gerade eingefallen, sorry für den Exkurs, aber es passt jetzt gerade. Van Barneveld hat damals mit 4-3 gegen Colin Lloyd gewonnen und Colin Lloyd war die 1, Van Barneveld die 32 der Setzliste. Und dann hatte Van Barneveld die Setzlistenposition sozusagen von der 1 übernommen und so kam es dann zum Finale 32 gegen die 2, Van Barneveld gegen Taylor. Das nur dazu. Und dann haben wir noch hier, zurück zur EM 2024, 17 Jahre später, Ross Smith gegen Luke Woodhouse, die 9 gegen die 24 im ersten Viertel. Für mich ein sehr, sehr spannendes Viertel, weil ich da jetzt echt nicht so den ganz klaren Favoriten sehe. Gervin Price, großes Fragezeichen. Martin Schindler, die 1, ohne die 1 jetzt wirklich zu sein. Das ist jetzt nicht der EM-Favorit. Und trotzdem, ja, dann auch mit Ryan Searle und Ross Smith, der das Turnier schon mal gewonnen hat, wirklich gefährliche Spieler drin.
Also für mich gibt's in diesem Viertel drei Namen, die es unter sich ausmachen, wer hier über dieses Viertel ins Halbfinale einzieht. Und das sind Martin Schindler, Gervin Price und Ross Smith. Und wenn ich mich festlegen müsste, wer hier durchkommt, dann sag ich Gervin Price. Und hoffe natürlich auf Martin Schindler so ein bisschen als das, ja, Dark Horse kannst du eigentlich nicht sagen für die Nummer 1. Also ich sage Gervin Price, hoffe aber auf Martin Schindler.
Ich würde sagen, es gibt vier Spieler, denen ich es zutraue, denn ich setze jetzt einfach mal auf eine Überraschung und sage, Ryan Searle kommt hier durch. Ich glaube, das ist ein Spieler, der häufig unterschätzt wird, weil er dann auch viele enge Partien einfach nicht gewinnt. Aber gegen Barney sehe ich ihn knapp vorne, dann Ross Smith, das wäre jetzt so ein durchaus knalliges Achtelfinale, das kann richtig gut werden, richtig viele 180 etc. und das kann dann Searle auch gewinnen und dann in einem Viertelfinale, sehe ich ihn gegen wen auch immer nicht klar hinten. Deswegen, ich traue mich jetzt einfach mal und sage einfach mal Ryan Searle im Halbfinale. Und trotzdem, auch ich sehe Martin Schindler Chancen. Ich glaube, er hat sogar gute Karten, gegen Van Dijvenbode erstmal durchzukommen und dann vor allen Dingen auch gegen Price. Das wäre dann wirklich jetzt der nächste Schritt, den er irgendwann gehen muss, dass er so einen Spieler wie Gervin Price auch bei einem Major, in einem Major-Achtelfinale lange Distanz schlägt.
Sprechen wir über das zweite Viertel. Dort knallt es in zwei Spielen richtig. Wir haben die Partie zwischen Dave Chisnell und Michael Smith in der ersten Runde. Wir haben die Partie zwischen Kieran van Veen und Richie Etthaus. Michael van Gerven, der wird spielen gegen Gabriel Clemens. Sprechen wir gleich ein bisschen drüber. Und wir haben die Partie zwischen Stephen Bunting und Gary Anderson. Und da muss man sagen, Stephen Bunting, Gary Anderson, das ist halt ähnlich wie Dave Chisnell, Michael Smith. Eine Partie, die kann auch in der ersten Runde auch schon richtig knallen. Also viele 180er, gutes Timing, High Finishes EDC.
Ziemlich blöde Auslosung für Bunting. Also Auslosung ist es ja nicht, aber als 12 gegen einen der European Tour Champions in diesem Jahr zu spielen, ist dann schon eine bittere Kiste. Und vor allen Dingen ist Gary Anderson auch ein Spieler. Also die Partie, die kann entweder richtig enttäuschen, so irgendwie 6-4 Bunting und Anderson spielt 88 oder Anderson spielt 108 und gewinnt 6-0. Würde ich ihm auch zutrauen. Ganz, ganz merkwürdiges Erstrundenspiel. Ansonsten sehe ich das Viertel ein bisschen klarer, vor allen Dingen bei Van Gerven gegen Clemens. Da setze ich nicht viel auf Gabriel Clemens, kann ich mir kaum vorstellen, dass er da irgendwie mitreden wird. Und dann Kieran van Veen, Etthaus, ja, jetzt irgendwie so die unspektakulärste Partie der ersten Runde, würde ich behaupten. Und Chizzy gegen Michael Smith. Das ist ein Cointoss, hängt einzig und allein davon ab, wie Chizzy spielen wird. Ich würde erstmal darauf setzen, dass eher dann Michael Smith durchkommt. Also da weiß man halt eher, was man bekommt. Und dann sehe ich im Halbfinale hier Michael van Gerven.
Also ich muss auch sagen, dass ich Gabriel Clemens hier nicht so viel zutraue, aber wir müssen halt bedenken, es ist in der ersten Runde noch keine super lange Distanz. Also es ist schon eher was, wo dann eine Überraschung gelingen kann. Also Van Gerven ist hier schon der Favorit, aber ich mache es jetzt mal ein bisschen spannender in diesem Draw und ich sage, hier setzt sich Dave Chisnell ins Halbfinale durch.
Dann machen wir weiter mit der unteren Turnierhälfte. Die wird angeführt nach dem Sieg von Prag von Luke Humphries. Und was für ein Erstrundenspiel. Humphries gegen Aspinall. Der Sieger trifft dann auf Doby oder Clayton. Und dann haben wir noch Rob Cross gegen James Wade und Peter Wright gegen Jermaine Vatimena. Also 7 Major Champions in diesem Viertel und Jermaine Vatimena, der sich sicherlich aber auch ein bisschen was ausrechnen könnte gegen einen Peter Wright. Also Peter Wright auch irgendwie noch eine Blackbox, obwohl er damals da dieses eine ET-Event hat gewinnen können. Also er ist besser geworden, aber ist jetzt noch weit weg davon, dass ich ihn hier irgendwie auf der Kandidatenliste habe für einen Turniersieg, obwohl wir alle wissen, wie es letztes Jahr gelaufen ist, das Turnier in Dortmund. Also schwierig, ich sage aber hier, also Humphries wird schon durchkommen und trotzdem, es hätte kaum ein schwieriges Viertel geben können.
Ja, das ist schon ein Viertel, was sehr gespickt ist mit guten Spielern. Da kannst du an sich ja fast jeden nennen, ohne dass dir irgendjemand sagen würde, wie kannst du nur. Ich sage, es entscheidet sich am Ende in dem Viertelfinale zwischen Luke Humphries und Rob Cross und ich gehe auch wie du mit Luke Humphries.
Der andere Luke, der führt dann das untere Viertel an. Luke Littler an 3 gesetzt, wird spielen gegen Andrew Gilding. Da ist natürlich die Sympathie voll auf Seiten von Gilding bei dir. Davon gehe ich mal ganz stark aus. Dann haben wir aus deutscher Sicht Ricardo Pietrzko an 14 gegen Damon Hatter. Josh Rock wird spielen gegen Mike De Decker und Danny Noppert gegen Joe Cullen. Also wenn man das vergleicht mit dem Viertel davor, das spricht schon sehr klarer das Bild für Luke Littler, auch wenn ich hier vielleicht ein potenzielles Achtelfinale, ja, gegen Pietrzko kann man sehen, aber ich sehe Hatter eigentlich eher knapp vorne und Hatter gegen Littler haben wir jetzt gesehen, was das für ein knaller Match werden kann. Also würde ich nicht komplett als Selbstläufer ansehen für Littler, aber ja, ich würde sagen Gilding, Hatter, De Decker, das wird der Weg sein ins Halbfinale für Luke Littler.
Ja, da gehe ich mit. Also bei diesem Viertel ich sehe keinen Weg, der irgendwie an Luke Littler vorbeiführt. Also ich sehe jetzt nicht, dass er in der ersten Runde gegen Andrew Gilding fällt, auch wenn das natürlich die Erfüllung aller meiner Wünsche wäre. Ich sehe da ein richtig gutes Spiel zwischen Littler und Hatter potenziell. Ich sehe Hatter auch vorher schon vorne gegen Ricardo, auch wenn natürlich Ricardo an die EM eigentlich sehr gute und positive Erinnerungen hat, wenn wir an das letzte Jahr denken. Und ansonsten unten, ja, Noppert, Kallen sind beide nicht so ganz auf der Höhe. Ich glaube, da kommt dann eher so der Spieler ins Viertelfinale aus der Partie, Josh Rock, Mike Dedecker, die potenziell beide eine gute Form mitbringen. Also, ja, ich sage aber generell, also ich sehe hier keinen Weg, der an Luke Littler vorbeiführt.
Das heißt, wir sind uns einig, in der unteren Hälfte werden wir das Halbfinale haben, Humphreys gegen Littler, wie so häufig und wie wir es noch häufig sehen werden in den nächsten Jahren. Und dann oben ist es ein bisschen diffiziler, bei dir ist es Price gegen Chisnell, bei mir Searle gegen Van Gerven. Turniersieger kommt bei uns beiden aus der unteren Hälfte eher oder
nee.
Wie schätzt du es ein?
Nee, kommt nicht.
Sag an, Chizzy, erster Major-Sieg?
Ja.
Wahnsinn. Also du bist echt der Mann für die ganz steilen Thesen hier, wenn es um Turniersiegertipps geht. Aber du bist damit ja auch schon mal richtig gelegen. Damals UK Open hast du ja sogar dein Geld gesetzt auf Dimitri Vandenberg. Sollten Leute natürlich nicht nachmachen, schon gar nicht jetzt vor Dortmund, denn dann habt ihr am Ende garantiert keins mehr, denn der ist nicht dabei. Aber also Chizzy sehe ich wirklich überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob ich das jemals in meinem Leben oder in Chizzys Leben noch sehen werde, dass der irgendwie einen großen Titel holt.
Und wen siehst du denn?
Humphreys wäre zu eindeutig, weil er wirklich ja alles gewinnt. Deswegen, ich gehe ein weiteres Mal jetzt einfach auf eigentlich Luke Littler, aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, das könnte ein Michael van Gerven-Turnier sein. Er gibt mir irgendwie gerade das Gefühl, dass da nicht viel fehlt, um jetzt auch wieder was abzureißen. Deswegen, mit Littler bin ich jetzt letztes Mal auf die Füße gefallen und eigentlich ist er für mich der Spielstärkste mit Humphreys. Und trotzdem, es wäre ja langweilig, wenn du jetzt hier Chizzy rausklopst und ich sage jetzt einfach Humphreys oder Littler, deswegen klopp ich einfach oder halte Van Gerven dagegen.
Also sagen wir beide, der Sieger kommt aus dem zweiten Viertel.
Ja, und das ist die steile These der heutigen Folge. Der Sieger kommt zumindest nicht aus der unteren Hälfte laut unserer Aussage, was ja schon durchaus überraschend wäre, wenn wir jetzt sehen, dass Humphreys und Littler diese anführen.
Gut, dann lassen wir das doch so mal stehen und schauen, was kommen wird. Wir müssen ja nicht mehr lange warten, bis es dann endlich losgeht. Lass uns jetzt aber sprechen und ein bisschen mal aus Prag wegschauen. Wir müssen sprechen über die Women's Series in Leicester. Das waren die Turniere 21 bis 24. Die Women's Series damit zu Ende gebracht. Niemand aus Deutschland war mit dabei. Und als allererstes müssen wir natürlich sprechen über Noa-Lynn van Leeuwen, die Siegerin von Turnier 21, gewinnt im Finale mit 5:3 gegen Brooke Reeves, spielt 109,64 Punkte im Average. Neuer Rekord auf der Women's Series. Das war schon wirklich richtig stark und war auch nicht unbedingt absehbar, dass da so eine Leistungsexplosion im Finale kommt. Zuvor den Tag über spielt sie zwischen 77 und 89 und dann auf einmal knapp 110. Das war schon wirklich super stark.
Ja, vor allen Dingen eben, weil es ja wirklich bis dahin kein sonderlich überragendes Turnier gewesen ist von ihr. Aber dann diesen Average da zu spielen gegen Brooke Reeves und damit ja dann auch die WM-Qualifikation unter Dach und Fach zu bringen, großer Erfolg für Noa-Lynn van Leeuwen, die damit eben zum ersten Mal dann auch bei der WM dabei sein wird, die auch, das hat sich dann später am Wochenende auch noch geklärt, auch natürlich Platz 2 behalten wird hinter Greaves oder behalten hat und damit dann auch beim Grand Slam zugegen sein wird. Also Noa-Lynn van Leeuwen wird dafür sehr viele Schlagzeilen sorgen, das ist schon sicher. Machen wir dann jetzt weiter mit dem zweiten Turnier des Tages. Das hat dann Brooke Reeves gewonnen gegen Fallon Sherrick. Van Leeuwen ist da im Halbfinale gegen Sherrick rausgegangen.
Das Turnier Nummer 23 gewinnt Fallon Sherrick dann mit 5:2 gegen Mikuru Suzuki. Also es reiht sich so schön weiter. Brooke Reeves verliert gegen Noa-Lynn van Leeuwen. Dann verliert Sherrick gegen Greaves. Jetzt Suzuki gegen Fallon Sherrick. Immer die vorherige Finalistin gewinnt das kommende Turnier. Wurde dann später gebrochen. Kommen wir gleich zu. Greaves, die hat den Sonntag dann schon gar nicht mehr gespielt gehabt. Fallon Sherrick im Finale 5:2 Sieg über Mikuru Suzuki. Und dann Turnier Nummer auf 24. Da hatten wir dann eher eine Überraschungssiegerin, muss man sagen. Angela Kirkwood gewinnt mit 5-4 gegen Anastasia Dobromyslova. Und wenn ich an Angela Kirkwood denke, dann muss ich da immer an eine kleine Kuriosität denken, denn ich habe sie zum ersten Mal vor anderthalb Jahren im PDC-Stream der Women's Series gesehen und mich gewundert, wer ist das denn? Wer spielt da, bildlich gesprochen und geschätzt, bitte mit 10 cm Absatzschuhen, wenn nicht sogar noch mehr. Also es war wirklich absoluter Wahnsinn. Ich dachte, wer kann denn Dart spielen in solchen Schuhen? Die hatte wirklich Schuhe an, das waren wirklich schätzungsweise 10 cm Absatz. Ich habe dir das ja damals noch geschickt. Passend 10 cm? Das war Wahnsinn.
Ja, es war total untypisch, weil ja eigentlich immer mit flachen Schuhen gespielt wird und dementsprechend hatten wir dann damals uns ausgetauscht, du hast mir das geschickt und der Name blieb auch bei mir im Kopf und als es jetzt hier dieses Turnier 24 gab, wo Kirkwood den Sieg holt zum ersten Mal in ihrer Karriere, dachte ich, das ist die doch, oder? Und dann haben wir das jetzt nochmal kurz verifiziert und haben uns da nochmal anderthalb Jahre zurückversetzt. Also tatsächlich Angela Kirkwood, wir haben jetzt nicht verfolgt, der Fairness halber müssen wir sagen, wir haben jetzt nicht verfolgt, ob sie weiterhin mit den hochhackigen Tretern spielt oder ob sie auch umgestiegen ist, aber ist definitiv sehr interessant, weil es eben untypisch ist. Und
Spitzname Not So Happy Feet.
Ja, Happy Feet spielt gleich auch noch eine Rolle. Meine Damen und Herren, was ist hier los? Angela Kirkwood gewinnt gegen Dobromyslova und ja, Greaves war nicht mehr dabei am Sonntag, aber Sherrick ist in der Runde der letzten 32 schon rausgegangen gegen die Portugiesin Nyusa Araujo und die wiederum hat danach auch Van Leeuwen geschlagen, die ja am Tag zuvor noch WM-Quali, Grand Slam und alles unter Dach und Fach gebracht hat und ihren persönlichen Average-Rekord gelandet hat. Also dementsprechend sehr interessante Entwicklung an diesem Sonntag auf der Women's Series. Vielleicht auch noch eine kuriose Randnotiz und zwar die gute Freundin oder eine der besten Freundinnen von Luke Littler, Eleanor Keynes, stand im Achtelfinale, also auch wirklich gute Darts gespielt dort und das wirklich eine sehr langjährige Freundin, Schulfreundin, glaube ich, auch von Luke Littler und die beiden kommen ja da auch irgendwie aus demselben Ort.
Die Quali für die WM würde dann potenziell wie folgt aussehen. Bo Greaves, auch als Matchplay-Siegerin qualifiziert, hat aber schon gesagt, dass sie die WDF wieder vorziehen wird. Ansonsten Noa-Lynn Van Leeuwen, Fallon Sherrock dort mit dabei. Wenn Bo Greaves die PDC-WM absagt, dann würde dieser Platz in den PDPA-Qualifier fallen. Und für den Grand Slam wären jetzt qualifiziert Bo Greaves und Noa-Lynn Van Leeuwen.
Ja, wären oder sind. Also Bo Greaves wird ja den Grand Slam spielen, aber eben dann die PDC-WM nicht spielen können, weil man sich ja eben entscheiden muss und da wird die Entscheidung dann pro WDF-WM ziemlich sicher ausfallen. Machen wir dann jetzt weiter mit noch mehr Turnieren, die es gab an diesem Wochenende und noch mehr neuen WM-Qualifikanten. Also neu dabei Van Leeuwen und Sherrick, aber es fehlen noch einige und zwei davon kommen aus Asien.
Ja, und da sprechen wir jetzt über die Asienmeisterschaft, die am Samstag und Sonntag stattgefunden hat, die man schön ab morgens, keine Ahnung, was war es, 4.30 Uhr im Stream hier verfolgen
Zeit.
Konnte. Ja, meine Zeit, schön direkt nach dem Aufstehen, beim Frühstück wurde sich hier die Asian Championship angemacht, das ist kein Witz, 4.30 Uhr ist ein bisschen übertrieben, aber ich habe es auf jeden Fall morgens beim Frühstücken geschaut am Sonntag. 48 Spieler waren qualifiziert, davon kamen 26 von den Philippinen, am Samstag wurde in 16 Dreiergruppen gespielt und das darauffolgende Achtelfinale, am Sonntag dann ab dem Viertelfinale, das alles schön im Stream zu sehen. Es gab bekannte Spieler, die relativ früh rausgegangen sind in der Gruppenphase. Christian Perez, Paul Lim, Royden Lam, Haruki Muramatsu, Noel Malikdem. Im Achtelfinale dann Paolo Nebrida und im Viertelfinale Reinaldo Rivera, der Mann mit dem Stift. Ich glaube, damit sollte er den meisten was sagen.
So ist es. Also Reinaldo Rivera wird seine zweite WM nicht spielen können. Also es bleibt bei einer WM-Teilnahme im vergangenen Jahr. Er hat es nicht geschafft. Stattdessen aber Lawrence Illigan, der schon qualifiziert war, der dann auch das Halbfinale Nummer 1 gegen den Mann aus Malaysia, Yen Ming Tan, mit 6-1 klar gewonnen hat und dann auch das Finale für sich entscheiden konnte. Es war ein rein philippinisches Finale gegen Sandro Eric Sosing. Sosing hatte zuvor im Halbfinale ein dramatisches Match gewonnen gegen Lee Lok Yin aus Hongkong. Hongkong, Sosing, der war eben noch nicht qualifiziert für die WM und ist jetzt der vierte philippinische Spieler in diesem Jahr, neben eben Iligan, Toilo und Nebrida, die ja schon die Quali über die Rangliste geschafft hatten. Sosing jetzt Spieler Nummer 4 dabei, obwohl er das Finale mit 7-3 verloren hat gegen seinen Landsmann. Sosing, für ihn ist es die zweite WM-Teilnahme. Und die zwei weiteren, oder den, der weitere Spieler, der es geschafft hat, ist eben der unterlegene Halbfinalist, Li Lok-ying. Es gab jetzt da kein Spiel um Platz 3. Das war auch schon vorher so geregelt, denn wenn es unter den Halbfinalisten eben entschieden werden muss, wer das zweite WM-Ticket über die Asian Championship gewinnt, dann geht es darum, wer in der Rangliste weiter vorne steht. Und das, finde ich, ist eine faire Lösung.
Ist eine faire Lösung und für den Mann wird es sein WM-Debüt sein. Also können wir uns auch auf jeden Fall drauf freuen. Ich finde es wirklich schon halt auch krass einfach, was in Asien für ein Potenzial dartsporttechnisch schlummert. Und gerade auch, muss man sagen, das ist dann ja nochmal so ein bisschen, ja, vielleicht unterm Mikroskop betrachtet, sind es halt nochmal die Philippinen. Also das ist ja wirklich nochmal geballt, wie viele gute Spieler dort auf den Philippinen so, ja, sich umhertreiben.
Es sind ja wieder 9 Startplätze, die an Asien gehen. 4 davon an philippinische Spieler, 2 an Japan. Dann gibt es noch den chinesischen Qualifikanten. Indien wird hier noch einen ausspielen und jetzt eben auch Li Lok-ying aus Hongkong. Für den Grand Slam ist übrigens Lawrence Iligan dann als Turniersieger qualifiziert. Das wird sein Debüt. Iligan, der mehrfache WM-Teilnehmer, jetzt auch erstmals bei einem anderen großen PDC-Event.
Ja, und Kevin, dann nimm du uns doch jetzt noch mal ein bisschen mit rein in ein ganz kultiges Turnier mit wilden Kostümen beim Walk-On. Wir drehen den Globus und springen rüber nach Amerika. Nimm uns mit zum CDC Continental Cup. Was ging denn dort bitte ab?
Ja, kultig auch deshalb, weil es wieder ganz wilde Kostüme waren da in der Veranstaltungshalle. Ich glaube, es war im Bundesstaat Pennsylvania. Auf jeden Fall, es waren Kostüme wirklich, wenn man jetzt die WM zum Maßstab nimmt, dann war das die WM auf Speed, kostümtechnisch. Also das war völlig wild. Und da sind dann Fotos entstanden von Stowe Bunce beim Walk-On mit einem komplett grünen Männchen, mit irgendeinem Alien, von dem man wirklich nichts Menschliches mehr gesehen hat. Und Bunce steht
Michael
dann daneben. Ja, und da denke ich mir dann auch, ne, das ist Darts, das ist geil. Hat mich vollkommen abgeholt, auch irgendwie so ein random Viertelfinalspiel zwischen irgendwelchen. Und plötzlich stimmen die da Hey Baby an im Publikum. Also es war jetzt auch kein Riesenpublikum, aber es hat Bock gemacht. Ne? Auch die Walk-Ons generell, der Master of Ceremonies mit seiner typisch amerikanischen Art nochmal irgendwie 48 Oktaven tiefer die Stimme gemacht und da getan, als wäre jetzt gleich, weiß ich nicht, Armageddon. Geiles Turnier. Bis zum Halbfinale sportlich erwartbar verlaufen. Es waren dann wirklich so die größten 4 Namen im Halbfinale gestanden und da wurde es dann dementsprechend auch eng. Jim Long gegen Stowe Bunce 7-6 gewonnen. Leonard Gates gegen Alex Spellman 7-5. Gates, Long, Bunce sind ja auch die 3 WM-Teilnehmer. Es ging jetzt hier auch nicht um einen weiteren WM-Startplatz, sondern um den Continental Cup Champion, also 16 Teilnehmer USA und Kanada. Und vor allen Dingen, der Continental Cup führt ja zum Grand Slam und deswegen hatten wir dann auch ein spannendes Endspiel zwischen Gates und Jim Long, wo es um richtig viel ging. Und Jim Long hat im Decider 2 Matchstarts verpasst. Und so ist es tatsächlich Leonard Gates, der eben nicht nur bei der WM dabei sein wird, sondern auch beim Grand Slam of Darts.
Dann müssen wir den Globus nochmal weiter drehen und wir schauen zum DPA Oceanic Masters. Dort hat Gordon Mathers die Quali für die WM geschafft. Es ist am Ende ein 3-1 Satzsieg im Finale gegen Harley Kemp. Gordon Mathers, der hat ja nicht nur die Tourkarte, sondern wie man jetzt gesehen hat, auch extrem viele Kilos verloren. Also hat sich mindestens einmal halbiert, so wie es ausschaut. Und es scheint ihm gut getan zu haben. Also das war, also auf sein Leben gesehen sowieso schon, aber wir kennen das ja auch, dass es manchmal Spielern dann schwerfällt, wenn sie so viele Kilos verlieren, am Oki diese Leistung noch abzurufen, weil sich das Gleichgewicht, der Stand ja schon ein bisschen verändert, aber ihm scheint das schon in gewisser Weise gut getan zu haben.
Gordon Mathers, wer sich jetzt fragt, wer das ist, das müsste der gewesen sein, der gegen Max Hopp bei dessen letzter WM-Teilnahme in Runde 1 verloren hat, genau. Gordon Mathers jetzt eben zum wiederholten Male dabei und hat es am Ende wirklich souverän gemacht. Also es war jetzt keine Partie so richtig eng und gegen Harley Kemp im Finale, es war ja dann Satzmodus, ne, wie gesagt, mit 3-1 gewonnen und eben wirklich nicht nur die WM-Karte gewonnen, sondern vor allen Dingen viele Kilos verloren. Riesenrespekt an der Stelle, weil das wirklich, das sind Welten, wenn man sich da mal die Bilder anschaut, wie er damals aussah, als er auf der Tour war, als er gegen Hopp gespielt hat und wie er sich jetzt ausschaut, das ist wirklich ganz großartig.
Über so viele Kilos weniger werden sich natürlich auch seine Gelenke und insbesondere seine Füße freuen. Und das ist jetzt die Überleitung. Kevin, du hast nochmal einen Deep Dive gestartet, weil wir ja letzte Woche beide nicht Bescheid wussten, was der Spitzname Happy Feet bei Justin Hood bedeutet. Und wir haben mehrere Nachrichten bekommen, die uns da aufgeklärt haben. Und du bist da nochmal ein bisschen mehr reingegangen und kannst uns jetzt ein bisschen was dazu sagen.
Ja, wir sind regelrecht überrannt worden von Nachrichten, überflutet worden oder überwatschelt worden, um jetzt mal im Thema zu bleiben. Denn wir haben ja kompletten Quatsch erzählt. Wir haben spekuliert, dass Justin Hood vielleicht Pinguine zu Hause hält und so. Wir sind völlig abgedriftet und jetzt werden wir nochmal abdriften, aber das wieder in richtige Bahnen lenken. Denn wir werden jetzt erklären, was es mit Happy Feet auf sich hat. Wir hatten beide eine riesige Bildungslücke, um es mal vorwegzunehmen. Der Film stammt aus dem Jahr 2006. Da kann man jetzt vor allen Dingen dich vielleicht ein bisschen entschuldigen, weil du warst noch sehr, sehr jung, wobei so im Kindesalter, es ist ja ein Animationsfilm, ne? Kann man vielleicht sich auch schon mal angeschaut haben, ist aber nicht der Fall.
Naja, ich war
auch
vier, ne?
Du warst vier, ja, vier. Okay. Aber gut, vielleicht danach, aber gut, ist so. Deine Eltern haben einfach keinen Wert auf Pinguin-Animationsfilme gelegt und deswegen werden wir das Ganze jetzt nochmal erklären. Also, Happy Feet heißt ein Animationsfilm, ein sehr erfolgreicher Film aus dem Jahr 2006 mit Pinguinen in der Hauptrolle und er spielte 380 Millionen Dollar ein und ist der erfolgreichste australische Film, hat zu dem Zeitpunkt Crocodile Dundee überholt und so Leute wie Robin Williams, Nicole Kidman und so waren da die Synchronsprecher von diesen Pinguinen. Und ich erzähle jetzt oder ich lese jetzt vor, was bei Wikipedia steht, nicht zur gesamten Handlung, ich will ja nicht spoilern, ne, aber einfach ein paar Sätze zur Filmgeschichte. Also, Zitat. Der Film erzählt die Geschichte des Kaiserpinguins Mumble, da seinem Vater Memphis das Ei aus den Beinen rutscht und somit einige Zeit der Kälte ausgesetzt ist, kann Mumble nicht singen. Er kann aber steppen und gilt dadurch bei den anderen Pinguinen als Außenseiter. Das Weibchen Gloria bringt ihm jedoch Sympathien entgegen. Mumble lernt mit Adelie-Pinguinen eine andere Pinguinart kennen, deren Angehörige seine Tanzkünste schätzen. Bei ihnen lebt auch der Felsenpinguin Lovelace. Und alles Weitere will ich nicht spoilern, aber Justin Hood scheint es ebenfalls zu feiern.
Naja, ist doch eine kultige Story. Jetzt kennen wir den Hintergrund auch, also Bildungslücke geschlossen, würde ich mal sagen.
Ja, wobei, wir müssen jetzt noch erklären, warum das bei Justin Hood so gut passt. Also es ist mehr als nur, dass er diesen Film mag, dass es da irgendwie eine Beziehung gibt. Folgendermaßen, bei seinem ersten County-Match, so hat er mal in einem Interview bei Darts Planet TV erklärt, hatte er keine schwarzen Schuhe dabei, also musste er sich irgendwelche ausleihen von jemandem und der hatte Füße in Schuhgröße 12 Feet, also 12 Feet. Und das müsste Euro 48 sein, wenn ich das jetzt richtig recherchiert habe. Also ziemlich große Füße. Und das Zitat ist folgendes. Als ich dann meinen Fuß gegen das Oki drückte, bog sich der vordere Teil des Schuhs nach oben. Und da sah es dann halt so aus wie so ein Watschelgang mehr oder weniger. So kann ich es mir erklären. Und dann wurde dieser Happy Feet-Vergleich gezogen. Und da das eben ein kultiger Film ist, den man natürlich kennen muss, Mensch Micha, dadurch wurde dann diese Verbindung gezogen. Und deswegen ist Justin Hood der Happy Feet und mit dieser Erkenntnis würde ich sagen, beenden wir die heutige Folge. Also wir haben jetzt über gesprochen, über die EM, über Happy Feet, deswegen kann es gerne so weitergehen. Es geht natürlich auch hier im Podcast schon rasch weiter, nämlich mit der zweiten Folge in dieser Woche. Erscheint für alle am Freitag. Wir werden aufnehmen bereits am Donnerstagabend, ganz frisch für euch, dann servieren zum Freitag Frühstück sozusagen, um dann erstmal den ersten Abend der Darts EM in Dortmund Revue passieren zu lassen. Ich werde aufnehmen mit Kollege Jan hier aus dem Team. Du hast da, glaube ich, einen sehr langen und anstrengenden Tag, weshalb das dann, glaube ich, für alle besser ist, wenn du dir auch eine Mütze Schlaf gönnst, damit du dann auch am Freitagmorgen wieder bei irgendwelchen Turnieren um 4.30 Uhr einschalten kannst.
Ja, so ungefähr. Also es hat so halbwegs der Wahrheit entsprochen, was du hier gerade gesagt hast. Aber ich bin mir sicher, dass unser werter Jan Toden mich hier wunderbar ersetzen wird. Und dann freue ich mich natürlich auch mal aus der Zuhörerperspektive wieder bei Checkout einzuschalten. Und ich würde sagen, damit können wir jetzt hier auch einen Haken hintermachen. Ist schon wieder lang genug geworden hier, war schon wieder voll genug und ja, passt, oder?
Genau so, es passt. Die Kaiserpinguine unter den Darts-Podcastern sagen Tschüss für heute und wir melden uns dann mit der EM-Tag-1-Analyse am Freitag früh für euch. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao.